herzlich willkommen in einem neuen Monat und zum PTA heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und falls ihr heute so ein bisschen Regen im Hintergrund hören solltet, ja, das ist der deutsche Sommer 2025. Strömender Regen auch heute wieder. Aber davon lassen wir uns die Laune nicht verderben, sondern wir sprechen über den Social-Media-Trend, Rindertalg als Hautpflege zu verwenden. Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, ob erhöhter Fischkonsum den Verlauf von Multipler Sklerose verlangsamen kann. Und zum Schluss gibt's praktische Tipps, was man mit SchülerInnen im Praktikum machen kann und wie man sich verhält, wenn in der Apotheke eingebrochen wurde. Ich verspreche, ich bin besser drauf als das Wetter. Jetzt geht's los. Auf TikTok kursieren schon wieder seltsame Empfehlungen. Beef Tallow, Tallow oder Rindertalg als Hautpflege verwenden. Angeblich sei das neue Wundermittel gegen Falten und Narben und auch als wirksamer Sonnenschutz wird's propagiert. Rindertalg soll für jede Haut geeignet sein, soll nachhaltig sein und eine Quelle für Kollagen darstellen. Wir schauen uns mal an, was es damit auf sich hat. Für VeganerInnen ist Rindertalg natürlich nichts, denn es ist Eingeweidefett, sogenanntes Sebum. Es handelt sich um ein festes Fett, das bei 60 bis 65 Grad Celsius aus Schlachtteilen von Rindern ausgeschmolzen wird. Es besteht hauptsächlich aus Triglyceriden mit gesättigten Fettsäuren. In der Kosmetikindustrie findet es schon lange Verwendung, etwa in Seifen, Lippenstiften und Haarpflegeprodukten. Auch als Ausgangsstoff zur Weiterverarbeitung zu Sterin und Ölsäure bzw. Olein wird es benutzt. Neben der Hautpflege wird Rindertalg übrigens auch in der Küche eingesetzt, allerdings als Nierentalg. Dieser stammt aus dem Fettgewebe rund um die Nieren und wird traditionell beispielsweise zum Frittieren belgischer Pommes benutzt. Ich habe jetzt direkt so ein Bild im Kopf von Menschen, die sich in der Sonne bräunen und mit Rindertalg eingeschmiert sind. Den Geruch stelle ich mir so ähnlich vor. Aber ich schweife ab. Rindertalg besteht aus Palmitinsäure, Sterinsäure, Ölsäure, Linol- und Alpha-Linolensäure und weiteren Ölsäuren. Außerdem enthält es Retinol, Beta-Carotin und Vitamin E. Es klingt ja jetzt erstmal alles nicht schlecht. Und was man auch sagen muss, als tierisches Fett ähnelt er dem Sebum der menschlichen Haut tatsächlich, wobei Schweineschmalz unserem Hautfett noch ähnlicher ist. Deshalb kann Rindertalg bestimmten Hauttypen und Zuständen gut tun. Nämlich dann, wenn die Haut selbst zu wenig Sebum produziert oder im Fall einer gestörten Hautbarriere. Besonders trockene und zu Neurodermitis neigende Haut kann hier vom barrierestärkenden Effekt profitieren. Rindertalg kann sehr trockene Hautstellen geschmeidig halten, weshalb er für Psoriatiker ein Versuch wert sein kann, solange keine aktive Entzündung besteht. Auch als Kälteschutz im Winter oder Hautschutzpflege für die Hände ist gegen den Einsatz von Rinderfett nichts einzuwenden. Für abgeheilte Narben kann es als Grundlage für die Narbenmassage verwendet werden. Aber bei Rosacea, Akne oder perioraler Dermatitis sollte es nicht angewendet werden. Auch bei anderen aktiven Entzündungen oder Infektionen der Haut ist Vorsicht geboten. Gerade bei Akne behaupten einige Anbieter einen therapeutischen Effekt und werben mit dem Hinweis nicht komedogen. DermatologInnen widersprechen dieser Aussage. Tallow ist bei Akne ungeeignet und kann komedogen wirken. Denn Rindertalg hat durch den hohen Anteil gesättigter Fettsäuren einen stark okklusiven Effekt. Und so ein okklusiver Effekt kann einen Hitzestau auf der Haut verursachen und damit Entzündungsprozesse verstärken, was bei Akne, Rosacea und POD kontraproduktiv ist. Je mehr gesättigte Fettsäuren enthalten sind, desto schlechter zieht ein Produkt ein. Rindertalg ist nicht per se feuchtigkeitsspendend, weil es kein Wasser enthält. Es kann aber dem transepidermalen Wasserverlust entgegenwirken und so die Feuchtigkeit in der Haut bewahren. Was definitiv falsch ist, ist die Aussage, dass Rindertalg der Haut Kollagen liefert. Theoretisch könnten die enthaltenen fettlöslichen Vitamine zwar die Kollagensynthese anregen, aber praktisch ist ihre Konzentration dafür nicht ausreichend. Das enthaltene Vitamin A liegt nicht in einer potenten Retinoidform vor, wie sie in der Kosmetik eingesetzt wird. Die enthaltenen Vitamine wirken zwar antioxidativ, aber eher auf das Produkt selber und nicht auf die Haut. Studien haben gezeigt, dass Rindertalg pflanzlichen Ölen in seiner Wirkung nicht überlegen ist. Somit finden VeganerInnen sehr gute Alternativen zu Tallow wie Jojoba-Wachs, Kokosöl oder Shea-Butter. Wovon wir dringend abraten sollten, ist Rindertalg als Sonnenschutz zu verwenden. Es hat keinen nennenswerten Lichtschutzfaktor höchstens das enthaltene Vitamin E, wirkt etwas dem UV-bedingten oxidativen Stress entgegen, aber Rinderteig blockt weder UV-Strahlen noch weist es einen messbaren oder standardisierten Lichtschutzfaktor auf. Solche Behauptungen sind ganz einfach grob fahrlässig. Also zusammenfassend lässt sich sagen, kann man machen, aber nicht als Sonnenschutz, und ein echter Gamechanger in der Kosmetik ist es definitiv nicht. Apropos, könnte Fischkonsum der Gamechanger bei Multipler Sklerose sein? Einiges deutet darauf hin, dass die Ernährung Einfluss auf den Verlauf und die Progression der Schwere der Behinderung bei Multipler Sklerose hat. Denn es ist immer noch unklar, wie diese Autoimmunerkrankung entsteht. Bei dieser Autoimmunerkrankung werden ja die Markscheiden zerstört, das sind die elektrisch isolierenden äußeren Schichten der Nervenfasern. Schwedische und chinesische Forschende haben nun mit Auswertung einer Langzeitkontrollstudie MS-Betroffener über 15 Jahre zeigen können, dass speziell die Ernährung eine wohl entscheidende Rolle bei der Krankheitsprogression spielen könnte. Damit untermauern und erweitern sie Erkenntnisse, die auch bereits in die aktualisierten MS-Leitlinien im Kapitel Ernährung und Gewicht eingeflossen waren. Die Forschenden um Ji Guo aus Peking sowie Anna-Karin Hedström und Eva Johansson, beide aus Stockholm, veröffentlichten in einem Fachmagazin jetzt zwei Arbeiten zu diesem Thema. Sie konnten zeigen, dass Übergewicht einen negativen und der Konsum von Fisch einen positiven Einfluss auf das Voranschreiten der Erkrankung hat. Die Forschenden kamen zu dem Schluss, Zitat, die Wahrscheinlichkeit, an gutartiger MS zu erkranken, war geringer in Verbindung mit Übergewicht und Adipositas in der Jugend und seltenem Fischkonsum. Das war die erste Arbeit. In der zweiten Arbeit vertieften die Forschenden dann die Untersuchung zum Fischkonsum. Die befragten Teilnehmer einer landesweiten bevölkerungsbezogenen Fallkontrollstudie in Schweden, bei denen zwischen April 2005 und Juni 2015 MS neu diagnostiziert wurde nach ihrem Fischkonsum. Getrennt nach fettreichen und weniger fettigen Fischarten. Fettige Fischarten wurden dabei als Arten mit einem Fettgehalt von mehr als 3% definiert, wie etwa Hering, Makrele, Thunfisch, Lachs und Forelle. Magerer Fisch wurde definiert als Arten mit einem Fettgehalt kleiner als 3%, wie Kabeljau, Seelachs, Schellfisch, Wittling und Zander. Die Antworten wurden auf einer 4-Punkte-Skala erfasst. Die Kategorien waren nie, selten, ein bis dreimal pro Monat, wöchentlich oder täglich. Da nur sehr wenige Teilnehmende angaben, täglich Fisch zu verzehren, fassten die Forschenden die letzten beiden Kategorien zu einer zusammen. Im Ergebnis fanden die Forschenden, dass viel darauf hindeutet, dass ein höherer Fischkonsum mit einem geringeren Risiko des Fortschreitens der Behinderung bei MS verbunden ist. Die Forschenden fanden dabei übrigens keinen Unterschied zwischen dem Konsum von fettreichem und weniger fettigem Fisch. Auch unter Einbezug anderer Lebensstilfaktoren in die Auswertung wie Rauchen oder Übergewicht änderte sich nichts an dem beobachteten Zusammenhang. Die schützenden Wirkungen waren bei Patienten, die während des Nachbeobachtungszeitraums konsequent Fisch konsumierten, stärker ausgeprägt, ergänzten die Forschenden. Und interessanterweise wiesen Patienten, die ihren Fischkonsum nach der Diagnose erhöhten, auch ein geringeres Risiko für eine Verschlechterung der Behinderung auf. Dieses Ergebnis legt nahe, dass Ernährungsänderungen nach der Diagnose das Fortschreiten der Krankheit immer noch positiv beeinflussen können. Laut einer chinesischen Studie gibt es übrigens einen signifikanten kausalen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Schweinefleisch und MS, auch nach Bereinigung um potenzielle Störfaktoren. Es heißt, unsere Ergebnisse legen nahe, dass der Verzehr von Schweinefleisch das MS-Risiko erhöhen könnte, schreiben die AutorInnen. Die chinesischen Forschenden untersuchten allerdings nur den Zusammenhang zwischen der Ernährung und dem Risiko an MS zu erkranken, nicht den Einfluss auf das Voranschreiten der Erkrankung. Eine konkrete MS-Diät werde aktuell von der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft nicht empfohlen, jedoch empfiehlt man eine ausgewogene, entzündungshemmende Ernährung. Hier wird immer öfter die mediterrane Ernährung erwähnt, also eine Diät, die neben viel Obst und Gemüse insbesondere auch einen höheren Konsum von Fisch beinhaltet. Zusammenfassend spricht viel dafür, dass die Ernährung einen wesentlichen Einfluss nicht nur auf das Risiko hat, an MS zu erkranken, sondern auch auf den Verlauf der Krankheit. Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung mit reduziertem Anteil an Schweinefleisch und hohem Anteil an Fisch scheint sowohl für Gesunde als auch für MS-Erkrankte von Vorteil zu sein. So, und in den letzten zwei Themen wandern wir in unsere Apotheken. Apotheken. Tolle Orte mit sauberen Regalen, mit gut sortierten Ordnern und allerhand Beratungsthemen. Logisch also, dass viele SchülerInnen ein Praktikum in der Apotheke machen wollen. Aber wie gestaltet man das sinnvoll und so, dass Lust auf die Apotheke als Arbeitsplatz geweckt wird. Fangen wir mal von vorne an. Woher kommen die PraktikantInnen eigentlich? Ja, meist sind das SchülerInnen aller Altersgruppen, die sich im Rahmen des Boys and Girls Day mal einen Tag in der Apotheke anschauen wollen. Aber es gibt auch die SchülerInnen der 9. und 10. Klasse, die dann für ein bis zwei Wochen sogar Teil des Teams werden. Um PraktikantInnen für die Apotheke zu gewinnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eltern und Großeltern ansprechen, beziehungsweise Plakate oder Flyer in der Apotheke auslegen und aufhängen. Man kann auch proaktiv die Schulen informieren, dass man PraktikantInnen sucht. Man kann inserieren in der Lokalpresse oder beim Landesapothekerverband bzw. der Kammer sowie Google-Anzeigen und Social Media nutzen, um PraktikantInnen zu finden. Ist jetzt ein passender Kandidat gefunden, dann muss man einige regulatorische Dinge beachten. Eine schriftliche Praktikumsvereinbarung schafft eine gewisse Verbindlichkeit, außerdem ist sie vorteilhaft hinsichtlich des Versicherungsschutzes der PraktikantInnen. In der Vereinbarung selbst sollten die persönlichen Daten des Praktikanten enthalten sein, Beginn und Ende der Praktikumszeit, die Arbeitszeiten und Pausen sowie Regelungen zur Verschwiegenheitspflicht und zum Datenschutz. Bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten diese Vereinbarung ebenfalls unterschreiben. PraktikantInnen sind während des verpflichtenden Praktikums in gleicher Weise wie beim Schulunterricht durch den Träger der Schülerunfallversicherung versichert. Das gilt auch, wenn das Pflichtpraktikum in die Ferienzeit fallen muss. Ziel des Praktikums sollte sein, den SchülerInnen die vielen Facetten des Apothekenalltags zu zeigen und zu vermitteln, dass die Apotheke viel mehr bietet als nur den Verkaufsbereich. Daher sollten die verschiedenen Personen in der Apotheke vorgestellt und ihre Berufe erklärt werden. So bekommen die PraktikantInnen einen Eindruck von der Struktur innerhalb der Apotheke und sehen gleich, welche Berufe es so alles gibt. Neben den üblichen Hilfstätigkeiten wie Zeitungen, Ware und Proben auffüllen, sollten PraktikantInnen auch die Möglichkeit haben, das Labor kennenzulernen. Neben der Herstellung von Rezepturen können sie auch die Prüfung von Ausgangsstoffen begleiten. Hier können den SchülerInnen die Zusammenhänge von Ausgangsstoffprüfung und Rezeptur vermittelt und erklärt werden. Kleinere Botengänge zu KundInnen oder Arztpraxen gehören ebenfalls dazu und zeigen, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Praxen, Apotheken und KundInnen verläuft. Aufgaben für PraktikantInnen könnten also sein: Mitwirken bei Routinearbeiten im Arbeitsalltag, also Ware verräumen, Inventurlisten, Kühlschranktemperaturüberwachung, Fertigarzneimittelprüfung etc. Außerdem Rechercheaufgaben, zum Beispiel ein gesuchtes Produkt für einen Kunden beim Großhandel nachfragen, Fertigarzneimittel zu einem bestimmten Wirkstoff heraussuchen und so weiter. Arbeitsbögen bearbeiten, die gibt's oft von den Landesapothekerkammern, aber man kann da auch selbst einfach einige Fragen zusammenstellen, wie zum Beispiel, wer gehört zum pharmazeutischen Personal, welcher Wirkstoff ist in Aspirin enthalten oder suchen Sie drei Fertigarzneimittel mit dem Wirkstoff Bisoprolol heraus und recherchieren Sie die Anwendungsgebiete. Das ist dann für Fortgeschrittene. Außerdem können Sie Kundenzeitschriften vorbereiten, kosmetische Rezepturen zum Eigengebrauch herstellen, zum Beispiel Badezusatz oder Lipgloss, Botengänge zu Arztpraxen, zur Post oder zu KundInnen. Wichtig ist es aber immer, dass die SchülerInnen Fragen stellen dürfen und sich das Team auch die nötige Zeit für den potenziellen Nachwuchs nimmt. Idealerweise fühlt sich ein Mitarbeiter für den Praktikanten verantwortlich und begleitet ihn durchs Praktikum. So ist immer ein Ansprechpartner vorhanden, sowohl für den Praktikanten selber als auch für den betreuenden Lehrer, der ja meist im Verlauf des Praktikums mal vorbeischneit. Schüler unter 15 Jahren dürfen maximal 7 Stunden pro Tag arbeiten, Schüler über 15 Jahren höchstens 8 Stunden. Nach 4,5 Stunden muss eine 30-minütige Pause erfolgen, bei mehr als 6 Stunden Arbeit sogar eine 60-minütige. Und ich weiß auch von Apotheken, die kleine Fragebögen erarbeitet haben, die im Laufe einer Woche zum Beispiel abgearbeitet werden müssen, finde ich auch eine schöne Idee, weil das stärkt natürlich die Eigenverantwortung und wird sicher dazu beitragen, dass ein Praktikant viel von dem Praktikum mitnimmt. So, und unser letztes Thema für heute, das ist kein angenehmes. Wer es schon mal erlebt hat, der weiß, was ich meine. Man will morgens wie jeden Tag zur Apotheke gehen und einfach arbeiten und dann sieht man's. Fenster aufgestoßen oder eingeschlagen, Tür aufgebrochen. In die Apotheke wurde eingebrochen und das ist kein schönes Gefühl. In den vergangenen 5 Jahren ist die Zahl der gemeldeten Einbrüche in Apotheken und Arztpraxen um 30% gestiegen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Apotheken sind oft zentral gelegen und verkehrstechnisch gut angebunden. Das macht sie für KundInnen, aber eben auch für Einbrecher gut erreichbar und bietet gute Fluchtmöglichkeiten. In Fußgängerzonen sind Apotheken oft von Bürogebäuden und anderen Ladengeschäften umgeben, sodass ein Einbruch nachts oft stattfinden kann, ohne dass NachbarInnen etwas bemerken. Die Öffnungs- und Notdienstzeiten, also die Zeiten, in denen sich jemand in der Apotheke befindet, können leicht in Erfahrung gebracht werden, sodass man sich als Einbrecher recht sicher sein kann, keine Person in den Apothekenräumen anzutreffen. So können die Kriminellen auch mehrere Stunden unbemerkt in der Apotheke verbringen, um beispielsweise einen Tresor zu knacken. Viele Apotheken haben große Schaufenster und verglaste Automatiktüren, die sich leicht einschlagen oder aufbrechen lassen. Warenschleusen befinden sich oft uneinsehbar auf der Rückseite von Gebäuden und sind so auch nicht einbruchsicher. Was tut man also, wenn man morgens die Apotheke betritt und einen Einbruch feststellt? Könnt ihr gleich mal schauen, ob das Vorgehen bei euch im Unternehmen geregelt ist. Schritt 1, der auch in der Handlungsempfehlung stehen sollte. 110 wählen und die Polizei informieren. Auch wenn die Einbrecher nicht mehr vor Ort sind und auf den ersten Blick kein großer Schaden entstanden ist, muss die Polizei angerufen werden, schon allein wegen der Versicherung. Die Kommunikation mit der Versicherung selbst wird meist die Apothekenleitung übernehmen. Dennoch ist es gut, wenn das Team auch hier weiß, welche notwendigen Schritte eingeleitet werden müssen, falls die Leitung nicht vor Ort sein kann. Deshalb sollte nach der Verständigung der Polizei auch als zweites die Apothekenleitung angerufen werden. In einer Filiale sollte zudem auch die Filialleitung informiert werden. Vor dem Eintreffen der Polizei und der Freigabe des Tatorts sollte die Apotheke nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden, damit Einbruchsspuren gesichert werden können. KundInnen können über die Notdienstklappe oder außerhalb der Räume versorgt werden. Kann die Apotheke nicht geöffnet werden an dem Tag, muss die zuständige Behörde informiert werden. Sind Einbrecher noch vor Ort? Dann sollte man keinesfalls versuchen, diese aufzuhalten. Wenn ihr jemanden seht, versucht euch Gesichter, Kleidung und sonstige Merkmale der Täter und des eventuellen Fluchtfahrzeugs zu merken. Nichts am Tatort verändern, sondern warten, bis die Polizei bzw. der polizeiliche Erkennungsdienst eintrifft. Macht auf jeden Fall Fotos, zum Beispiel mit eurem Smartphone, von den Einbruchsspuren, von den Beschädigungen und so weiter. Auf der Notfallliste sollte auch die Telefonnummer der zuständigen Berufsgenossenschaft stehen. Die ist noch am Einbruchstag selbst über den Vorfall zu informieren. Die Meldung sollte auch dann erfolgen, wenn zunächst keine Einschränkungen bei den Mitarbeitenden zu bemerken sind, weil sollte sich später herausstellen, dass tatsächlich alle unbeschadet aus dem Vorfall herausgekommen sind, dann wird die BG das feststellen. Gibt es aber doch Spätfolgen, übernimmt die BG die Kosten für die Heilbehandlung. Gerade bei Gewaltereignissen bietet die BG einen besonderen Service durch psychosoziale Notfallversorgung an. Nach den Informationen der BG kann durch den Einsatz von Notfallpsychologen eine Chronifizierung vermieden werden. Die seelischen Beeinträchtigungen stehen natürlich meist in Relation zur Schwere des Einbruchs. Gleichzeitig ist es aber im Interesse aller Beteiligten, eine Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden, sodass man sich hier auf die fachkundige Einschätzung durch die BG verlassen sollte. Neben Gesprächen mit Notfallpsychologen kann es auch helfen, im Team über das Geschehene zu sprechen. Und was sich da anbietet, ist, ein gemeinsames Abendessen zu machen nach Feierabend. Und es kann vielleicht auch helfen, eine Zeit lang morgens nicht alleine die Apotheke zu öffnen. Spätestens nach einem Einbruch sollte sich die Apothekenleitung darüber informieren, ob der bestehende Schutz ausreicht oder nachgebessert werden sollte. Hierzu kann die Polizei um Rat gebeten werden. Das Team sollte sich ebenfalls dafür einsetzen, bestmöglichen Schutz zu erhalten. So sind Kameras im HV-Bereich in den meisten Apotheken bereits üblich. Liegt die Schwachstelle im hinteren Bereich der Apotheke, dann kann hier ebenfalls mit Kamera und Beleuchtung der Schutz verbessert werden. Ist die Apotheke Opfer eines Raubüberfalls geworden? Dann könnte man auch über einen stillen Alarm nachdenken. Und hier noch ein paar Hinweise zum Thema Kameraüberwachung am Arbeitsplatz. Die Überwachung muss offengelegt werden. Heimliche Überwachung ist nur in ganz eingeschränkten Fällen zulässig. Überwachung im HV ist in der Regel zulässig, um Diebstähle zu verhindern. Überwachung im Backoffice oder nur auf den Arbeitsplätzen ist in der Regel unzulässig. Überwachung mit Ton ist ebenfalls unzulässig und sogar strafbar und rechtswidrige Überwachung kann Schmerzensgeldansprüche auslösen. Und sollte im Handverkauf mal ein Kunde gewaltbereit auftreten und man sich vielleicht Präsenz oder Unterstützung vom Team wünschen in der Situation, dann könnte man auch darüber nachdenken, ob man so eine Art Codewort festlegt. So, ich hoffe, dass ihr alle gesund und sicher bleibt und hier nochmal der Hinweis. Wenn ihr sowas erlebt, scheut euch nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die steht euch zu. So, wir sind durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Themen von heute, die gibt's auch nochmal auf ptaheute.de zum Nachlesen, wie jede Woche. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne und entspannte Woche und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hier treffen. Vielleicht mit besserem Wetter, auf jeden Fall mit guter Laune. Bis dahin, gehabt euch wohl.